Climate Cast, der Klimabündnis-Podcast.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom Climate Cast. Wir sind Johanna und Simon und werden euch durch diese Podcast-Folge begleiten. In der heutigen Ausgabe berichten euch die Schüler und Schülerinnen der 3C von der Agrarag Altofen über regionale Landwirtschaft im Zusammenhang mit Tierwohl und Klima. Dazu haben wir Experten eingeladen und diese zu den Themen befragt. Doch bevor wir mit dem Interview starten, geben wir euch noch ein paar wichtige Informationen.
Im Jahr 2020 wurde in Österreich bereits mehr als ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten Fläche biologisch bewirtschaftet. Was bedeutet, dass jeder fünfte Betrieb biologische Lebensmittel auf die umweltschonendste Art erzeugt. Bio ist aber mehr als nur der Verzicht auf Chemie. Bio ist ein ganzheitlicher Ansatz. Vernetztes Denken und ein möglichst geschlossener Betriebskreislauf mit einer vielfältigen Struktur sind die Grundlagen und eine Voraussetzung für erfolgreiche und klimaschonende Landwirtschaft. Dadurch können die natürlichen Ressourcen, Boden und Wasser auch noch an künftige Generationen weitergegeben werden.
Der Biolandwirt Klaus Tscheitschmann aus St. Michael bei Bleiburg erzählt uns in einem Online-Interview, warum er den Hof seiner Eltern auf biologische Bewirtschaftung umgestellt hat und wie er damit zurechtkommt.
Herr Tscheitschmann, Sie haben den Schotterhof von Ihren Eltern übernommen. Warum haben Sie kurz danach den Hof auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt?
Unser Hof wurde 2006 an mich quasi verpachtet. Meine Eltern waren in einem Alter damals, wo sie beide in Pension gehen konnten. Und es ist ja so, dass dieser Bauernhof dann weiter bewirtschaftet werden muss von irgendeinem Pächter. Im Idealfall ist es jemand aus der Familie. In dem Fall war das ich 2006 und habe ihn weiter bewirtschaftet, wie meine Eltern es bisher getan hatten. Da habe ich konventionell den Hof bewirtschaftet, klassisch mit Schweinehaltung, Pferdehaltung. Wir haben Getreide angebaut, wir haben Mais angebaut. Wir haben sehr viel Grünland gehabt und habe im Jahr in etwa bei unserer Fläche, ich muss einmal dazu sagen, unsere Eigenfläche beträgt ca. 10 Hektar und ca. 18 Hektar Wald. Aber diese 10 Hektar für diese Bewirtschaftung, dieser 10 Hektar, habe ich ca. Betriebsmittel in der Höhe von 5.000 bis 7.000 Euro ausgegeben jedes Jahr. Also abgesehen von Diesel, nur für Kunstdünger und für chemische Spritzmittel. Das war mir ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich wollte einfach grundsätzlich nicht schon wieder Geld ausgeben, damit ich dann das vielleicht bei der Ernte zurückbekomme. Das war irgendwie so meine Erfahrung. Wir haben zwar alles im Frühling eingekauft und im Herbst war es nicht sicher, was kriegen wir überhaupt für einen Preis für unsere Produkte. Also ich rede jetzt von unseren Ackerbauprodukten. Und wollte mich aus dieser Spirale eben entfernen. Dann habe ich eben noch Freunde, die schon bereits biologisch gewirtschaftet haben. Wir haben das ein paar Jahre noch angeschaut und haben mich dann entschlossen, unseren Betrieb ebenso biologisch auf biologische Wirtschaftsweise umzustellen.
Sehr gut. Jetzt würde uns interessieren, welche Maßnahmen bei der Umstellung von einem konventionellen auf einen biologisch bewirtschafteten Betrieb getroffen werden mussten.
Und grundsätzlich fangen wir mal am Acker schon an. Wir produzieren ja 100% unseres Futters selbst. Das war mein Ziel. Kein Zukauf von Futter, das was der Acker an biologischen Früchten bringt, das wird dann auch gleichzeitig meinen Viehbestand bestimmen. Klar war von Anfang an auch noch, dass ich das im Nebenerwerb machen werde. Das heißt, wir haben ein bisschen die Freiheit auch zu experimentieren. Und die Investitionen, vielleicht ist auch noch ein wichtiger Punkt, die waren damals überschaubar. Ich habe damals den landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht, habe dann ein Betriebskonzept geschrieben, wie wir eben unseren Hof weiter bewirtschaften wollen, habe auch Förderungen bekommen für den Umbau und das war recht überschaubar. Ackerfrüchte muss man biologisch produzieren, wir müssen mal die Früchte das Futter dann eben entsprechend lagern und dann eben auch den Platz, den wir den Schweinen geben, der muss entsprechend groß sein, wie es für Bio vorgeschrieben ist. Da gibt es einschlägige Verordnungen, die man sich genau zu Gemüte führen kann. Wir haben uns eben entsprechend Hilfe geholt. Da gibt es das Kärntner Biozentrum, die sind zu uns gekommen, die haben uns beraten. Ich war dann noch bei der Forschungsstation von Raumberg-Gumpenstein in Wels. Wels-Dahlheim gibt es also ein Bio-Schweine-Zentrum, wo man sich viele Dinge anschauen kann. Dr. Werner Hackmüller ist ein ganz wichtiger Mann, der mir viel geholfen hat. Ich bin einfach meine Problemstellung gesagt, das ist der Stall, das will ich haben. Welche Art und Weise des Umbaus wäre gescheit? Habe mir wirklich ein Jahr Zeit gelassen, mir vieles anzuschauen und dann sind wir zu der Entscheidung gekommen, wie wir es machen. Es ist jetzt ein Gruppensäuge, ein Gruppenferkelstall mit Ferkelaufzucht und Mast. Also alles in einem Stall vereint, weil ich wollte einfach die Gebäude, die zur Verfügung stehen, optimal nutzen und nicht wahnsinnig viel große Investitionen tätigen. Also sobald da mal ein Bagger kommen muss und sobald der Betonmischer kommen muss und ein neues Dach und so weiter, wird es richtig, richtig teuer. Das habe ich versucht im Zaum zu halten, weil unsere Landwirtschaft einfach, man muss ja selber wissen, was ist denn überhaupt möglich, aus so einer kleinen Landwirtschaft herauszuholen. Da war ich halt einfach gut beraten, habe mich da viel informiert und habe dann den richtigen Schritte gesetzt.
Bei den Schweinen gibt es viele verschiedene Haltungsformen. Für welche Haltungsform haben Sie sich entschieden und wo haben Sie sich inspirieren lassen?
Also wir haben biologisches Futter. Wir müssen den Schweinen entsprechend den Bio-Verordnungen Platz geben. 24 Stunden Auslauf. Die Haltungsform ist eigentlich im Bio leichter gewesen für uns als früher. Weil wenn man den Tieren ein toll geplantes Stallkonzept anbietet, dann unterscheiden Schweine ganz klar zwischen drei Bereichen. Fressen, Liegen und Koten. Das heißt, man hat nicht jeden Tag auszumisten, weil im Stall ist kein Mist mehr. Der Stall ist ausschließlich im Freien. Jetzt bin ich schon recht tief reingegangen in die Materie. Also ich kann Bio-Schweinehaltung nur empfehlen. Vor allem der erste Punkt ist immer, was taugt dann selber? Wenn jetzt Schweine nicht die Lieblingstiere sind von jemandem, dann soll er bitte die Finger davon lassen. Dasselbe gilt für Kühe und alles Mögliche an Tierhaltung.
Für welche Vermarktungsform haben Sie sich entschieden? Und wie ist die Umstellung bei Ihren Konsumenten angekommen?
Schweine waren bei uns immer am Hof und Vermarktung war eben ein Stichwort. Wir haben früher Buschenschank betrieben und haben 130 Schweine im Jahr am Hof vermarktet. Das heißt, am Hof geschlachtet, verarbeitet, veredelt zu Salami, Speck, Würsteln, Schinken und haben das unseren Gästen am Hof verkauft. Das wollte ich eben nicht mehr, aber ich wollte diese Qualität, die wir erzeugt haben, in biologischer Qualität fortführen, weil Kunden waren Gott sei Dank noch genug da und Gott sei Dank haben wir sie immer noch. Also biologisches Fleisch hernehmen und dann entsprechend schlachten. Alle Zutaten, die wir verwenden bei der Vermarktung, müssen biologischen Ursprungs sein bzw. entsprechend deklariert. Damit wir dieses Produkt als biologisches Produkt anbieten und verkaufen dürfen. Einmal im Jahr kriegen wir sowieso eine Prüfung von unserer Kontrollstelle. Und die Prüfung in Bio ist natürlich schon sehr, sehr genau. Aber wir wollen das bewusst machen. Wir zahlen dieser Stelle auch sehr viel Geld, damit wir dieses Zertifikat, dieses biologische Lebensmittel, das wir erzeugen, eben entsprechend geprüft weitergeben können. Alle anderen Zertifikate, muss ich dazu sagen, sind nett, aber ein Bio-Zertifikat ist richtig, was Ernstes und auch ernst zu nehmen.
Kann Ihrer Meinung nach die biologische Landwirtschaft auch bei größeren Betrieben umgesetzt werden? Und wird es in der Zukunft eher groß- oder kleinstrukturierte Betriebe geben?
Wir wissen ja laut dem letzten Weltagrarbericht der WHO, der hat einen Satz herausgebracht, einen einzigen Satz. In Englisch bedeutet der Business as usual is not an option. Auf Deutsch, so wie wir bis jetzt getan haben, können wir nicht weiter, dann ist keine Option. Weltweit gibt es ja mehr Klein- und Kleinstbauern als große Agrarindustrie. Und Agrarindustrie ist not an option, ja, sagt der Agrarbericht. Weil ein Klein- und Kleinstbauer, der kann viel mehr Leute ernähren als eine große Agroindustrie. Ein Klein- und Kleinstbauer, der, oder jetzt sagen wir es ungemünzt auf unserer Reihe, ein Familienbetrieb, der strengt sich ja viel mehr an, dass er aus seinem Wenigen, das er hat, viel mehr rausholt. In seiner Biodiversität, in den Ideen, die da kommen, gell, da ist ja keine Agrarwüste mit nur Mais oder nur Weizen oder nur was. Weil wenn dort was daneben geht, hast du einen Mordschaden. Aber ein Bauer, der halt in unseren Breiten zu Hause ist, und das gilt jetzt für alle Bauern in Österreich, so riesengroße Bauern haben wir nicht, ein paar einzelne, aber die meisten sind Familienbetriebe und die versuchen sich auf mehrere Standbeine zu stellen. Und das ist der einzige Weg in meinem Sinn, wo ich sage, so kann Landwirtschaft in Zukunft noch funktionieren. Weil wir wissen, in Österreich sperren täglich 11 Bauern zu, 11, die so groß sind wie ich. Und das, wenn das jetzt so weitergeht, wenn man das so hochrechnet, würde 2043 der letzte konventionelle Bauer in Österreich nicht machen. Also wir wissen das alles. Die Zahlen sind da, wir wissen, wohin die Reise geht. Deswegen gibt es für mich, also biologisch ist auf jeden Fall eine Antwort. Eine konventionelle Landwirtschaft ist nicht grundsätzlich schlecht, bitte, ja, ich möchte das jetzt nicht schlecht reden, aber man muss es einfach immer in Relation stellen und auch sich selbst als Bauer sagen, was will ich? Und ich muss schauen, mit was komme ich selber als Person und als Familie zurecht.
Herr Tscheitschmann, vielen Dank für Ihre Zeit und den detaillierten Einblick in Ihren Betrieb. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Biobetrieb.
Die Auswirkungen des Klimawandels bereiten der Landwirtschaft große Sorgen. In Zeiten der Erderwärmung ist es wichtig, auf die Bodengesundheit zu achten und diese zu erhalten. Darüber hinaus können Böden natürlich auch durch die Speicherung von CO2 positiv zum Klimaschutz beitragen. Im folgenden Interview sprechen wir mit einem Experten unserer Patenfirma, der Kärntner Fleischgenossenschaft. Guten Tag, Herr Weiß. Können Sie in ein paar Sätzen das Unternehmen Kärntner Fleisch vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, um was es sich handelt?
Mein Name ist Weiß Alois, Bereichsleiter bei der bäuerlichen Vermarktung Kärntner Fleisch. Herzlichen Dank für die Einladung. Also die BVG Kärntner Fleisch ist der größte bäuerliche Direktvermarkter in Kärnten, wobei wir 4000 Genossenschaftsmitglieder haben. Das heißt, da sind die Bauern direkt vor Ort draußen und wir für die Bauern nicht nur den Service der Logistik, der besten Vermarktung machen, sondern das Wesentliche ist, dass wir Notierungspreise machen. Das heißt, wir notieren Preise jede Woche und anhand dieser Preise können sich die Bauern orientieren. Das heißt, wir arbeiten da wirklich vom Landwirt zu Landwirt, von Landwirt zu Schlachthof, von Landwirt zur Handelskette, von Landwirt zu einem großen Gastronomieunternehmen etc. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, da die Preise zu stabilisieren und Märkte zu finden.
Woher kommt das Fleisch der Tiere, die Sie verarbeiten und vermarkten?
Grundsätzlich sind wir ganz regional verwurzelt, sprich die Tiere kommen großteils aus Kärnten. Natürlich ist da ein angrenzendes Gebiet in der Steiermark und Osttirol, aber im Prinzip rein Kärnten.
Wie kann der Konsument die Regionalität der Produkte überprüfen?
Also grundsätzlich, die Regionalität lässt sich anhand von Etikette zum Fleisch überprüfen, sprich AMA Gütesiegel Bio, geben wir mal grundsätzlich die Sicherheit, vor allem das AMA Gütesiegel, geboren, gemästet, geschlachtet in Österreich. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, so wie jetzt bei Kärntner Fleisch, dass man noch strenger ist, dass man sagt, okay, das Tier muss in Kärnten gemästet und in Kärnten geschlachtet bzw. in Kärnten zerlegt worden sein, dann darf Kärntner Fleisch am Produkt oben stehen. Und da steht auch am Etikett, wenn man eben zum Beispiel in einen Fleischmarkt von uns geht, in Wolfsberg, St. Veit oder Klagenfurt, sieht man am Etikett nicht nur die Ohrmarke von dem Tier, zum Beispiel bei einem Rind, sondern man sieht auch, von welchem Landwirt ist das Tier gehalten worden und wo ist es geschlachtet worden in Kärnten, auf welchem Schlachtbetrieb und auf welchem Zerlegebetrieb ist es zerlegt worden.
Was sagen Sie dazu, dass im Zusammenhang mit dem Klimawandel die Fleischproduktion in ein schlechtes Licht gerückt wird?
Das ist natürlich ein Thema, wo es jeden persönlich auf der persönlichsten Ebene trifft und wo man natürlich sehr emotionale Argumente bringen kann. Fakt ist, dass Österreich gesamt einen Anteil am CO2-Ausstoß weltweit von 0,2% hat und in Österreich von den 0,2% weltweit machen 11% nur die Landwirtschaft aus. Das heißt, 34% sind circa aus der Industrie und knapp 28% aus dem Verkehr. Und ich sage dort die Landwirtschaft wirklich einen marginalen Anteil. Und wenn man sich gerade in Bezug auf Rindfleisch anschaut, schaut, in Österreich haben wir einen CO2-Fußabdruck pro Kilogramm Rindfleisch von 18,5 Kilogramm CO2. Europaweit sind wir da bei 25,2 Kilogramm. Und zum Beispiel Rindfleisch aus Brasilien hat da einen CO2-Fußabdruck von 107,2 Kilogramm. Also ich sage, wer heimisches Rindfleisch kauft und isst, der trägt auch effektiv zum Klimaschutz bei.
Wie lange ist die durchschnittliche Transportzeit der Tiere und welche Einrichtungen zum Tierwohl haben die Transporter?
Wir von Kärntner Fleisch, wir machen nur Kurzstreckentransporte, das heißt Transporte unter 8 Stunden. Die durchschnittliche Transportdauer ist ganz schwer bezifferbar, aber bewegt sich irgendwo im Bereich von 2 bis 3 Stunden. Also 80% der ganzen Transporte sind unter 6 Stunden und 80% sind circa unter 100 Kilometer. Also in dem Bereich bewegt sich circa die Transportdauer. Tiertransport ist grundsätzlich oder das Ziel von Tiertransport ist, so stressfrei wie möglich die Tiere zu transportieren, ohne dass sie leiden, ohne dass sie sich verletzen können. Weil allein schon aus kaufmännischer Sicht ist Tierwohlgunst ein entscheidender Faktor.
Vielen Dank, Herr Weiß, für das interessante Interview.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Der Biohof Dahler ist ein Biobetrieb im Krapfeld und auf Masthühner spezialisiert. Mit dem Bio-Catering und Tischlein Deck Dich werden hochqualitative Bioprodukte direkt zugestellt. Frau Elisabeth Dahler gibt Einblicke in die Themen regionale Vermarktung und Auswirkungen des Klimas auf die Viehzucht.
Wie sind Sie zu dem Entschluss gekommen, biologisch zu wirtschaften?
Wir haben 1991 unseren, also mein Mann hat den 1991 den Betrieb übernommen. Haben uns damals die Frage gestellt, in welche Richtung wir gehen. Wir wollen zuerst einmal probieren, ob das bei uns am Hof überhaupt funktioniert. Wir haben einen Müllviehbetrieb gehabt, wir haben Silo gehabt, wir haben Kleegrassilagen, alles Mögliche, was man halt früher so gehabt hat. Gell? Und wir waren aber schon immer mit sehr vielen Bio-Vorreitern befreundet. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren es zuerst einmal. Und dann haben wir es probiert und nach zwei Jahren und 1997 sind wir dann eingestiegen. Also seit 1997 ist unser landwirtschaftlicher Betrieb, der ist ca. 35 Hektar groß, mit Pachtflächen, Biobetrieb. Dann haben wir, wie gesagt, einen Milchviehbetrieb gehabt. Den Milchviehbetrieb haben wir eigentlich dann aufgehört. Wir sind beide arbeiten gegangen, wir waren ein Nebenerwerbsbetrieb. Und wirklich, es war im Jahr 2000, hat die Firma Weg auf Biohühnerbetriebe gesucht. Und dann haben wir in Biomasthühner Haltung eingestiegen. Das war eben im Jahr 2000. Dann haben wir Stall gebaut, die alten Stallungen ein bisschen adaptiert. Mit 2500 Stück haben wir angefangen. Alle haben gesagt, das kann nicht gut gehen. Die Hühner müssen raus. Wie soll das funktionieren? Ein intensiver Hühnerbetrieb ist massiv. Wegen Krankheiten, die müssen alles Hygiene und was weiß ich was alles. Und jetzt sollen da die Hühner raus, die alle fliegen drüber, die Vogelgrippe kommt und bla bla bla. Das kann nicht funktionieren. In Wirklichkeit ist das so geboomt, das muss ich ehrlich sagen, so gut angenommen worden. Es war eine eigene Hühnerrasse, die wirklich total gut auf das abgestimmt ist. Und aufgrund dieses Betriebszweiges sind wir dann im Jahr 2010, war es, glaube ich, ein Vollerwerbsbetrieb geworden.
Und wie vermarkten Sie Ihre Produkte?
Und zwar ist das einfach so entstanden, dass die Nachbarn gefragt haben, ich hätte gerne ein Händel von euch, könnt ihr nicht euch ein Händel haben? Und wir haben dann angefangen, die Händel selber zu schlachten. Und schlachten jetzt sind eigentlich daheim, also so in 4-Wochen-Rhythmus, immer Biohühner. Werden ab Hof verkauft und seit ca. 8 Jahren oder schon fast 10 Jahre jetzt mittlerweile, sind wir auch auf dem Biomarkt in Klagenfurt und auf dem Bauernmarkt in St. Veit mit unserem Biofleisch, also mit dem Hühnerfleisch. Mittlerweile ist dann mein Neffe dazu gestoßen, der mit mir den Markt macht. Dann hat es geheißen, ich hätte so gerne einen Bockhändel. In Israel kannst du mir keinen Bockhändel machen. Dann habe ich gedacht, ich bin Bayerin, ich muss jeden Tag kochen. Für mich ist ein Bockhändel keine große Geschichte. Gell? Dann habe ich halt angefangen, Bockhändel auszukochen. Schritt für Schritt, dann Salat dazu. Und dann hat er gesagt, ich hätte aber gerne Schinkenrollen auch noch dazu. Und kannst mir nicht ein Buffet ein bisschen zusammenrichten? Okay, der nächste Schritt war, dass wir eine Bio-Catering gegründet haben. Und zwar das Tischlein Deck Dich. Und ich mache jetzt seit über 15, fast 18 Jahren das Tischlein Deck Dich. Das ist ein 100% kontrolliertes Bio-Catering. Und das heißt, ich habe auch viele andere Sachen auch, nicht nur die Hühner, sondern ich mache warme und kalte Buffets. Da sind wir ganz Kärnten unterwegs gewesen. Gemeinsam habe ich das mit meinen zwei Schwestern gegründet. Mittlerweile ist es so, dass ich einen Küchenchef habe. Mein Neffe ist in der Küche, dass ich zwei Abwäscher habe, dass ich einen Zusammenrahmen habe. Es ist eine eigene Firma daraus entstanden. Und genauso wie man es mit den Hühnern damals gemacht hat, haben wir Schritt für Schritt gemacht. Und das, glaube ich, ist das einfach das, was man in der Landwirtschaft am besten kann, Schritt für Schritt machen und nicht einfach Vollgas drauf irgendetwas bauen, sondern man weiß, was rauskommt, es funktioniert und wenn es funktioniert, macht man den nächsten Schritt. Und genauso ist es bei uns gewachsen. Und das Catering ist mittlerweile auch schon so groß geworden, dass wir jetzt eine Standortverlegung haben. Und zwar haben wir seit heuer das Schloss Düsseldorf gepachtet. Da kommt jetzt ein Bio-Restaurant rein, das ist das erste im ganzen Bezirk St. Veit. In unserem Lokal jetzt oder in der Gastronomie, wir kaufen uns ganz viel Regionalität ein. Also wir kaufen die Kartoffeln da von Friesach ein. Wir haben zum Beispiel in der Familie Brasser Fichterhof draußen, kaufen wir ganz viel Mehle oder sonst was. Oder mit dem Tomitz von Ewandorf. Wir haben Fleisch von Ladinik, also wir schauen, dass wir es wirklich von da her kriegen. Weil das, was es da vor Ort gibt, das schauen wir, dass wir es von da her kriegen. Und zwar in Bio-Qualität halt. Und da ist natürlich die Kontrolle ein bisschen anders als in der Landwirtschaft. Das fällt mir jetzt so zufällig ein. Die ist viel, viel umfangreicher. Und da wird auch kontrolliert, was du einkaufst und was du verkaufst. Also musst du alles vorlegen. Und da wird jeder Zettel wirklich angeschaut und abgehackelt. Und wenn du da irgendwas drauf hast, also du hast sofort eine Sanktion. Gell? Also das ist sehr heikel, weil es eben das Produkt direkt an den Konsumenten weitergeht. Bei meinem Wiener Schnitzel, was auf den Tisch kriegst, kannst du nicht sagen, steht nicht drauf, gell, von wo es kommt. Deshalb sind sie da so hakelig, dass das wirklich 100% das ist, was draufsteht, dass auch das wirklich rausgeht. Es gibt ja in ganz Europa und auf der Welt einen Mindest-Bio-Standard und den müssen sie einhalten. Wir in Österreich haben ja nachher noch verschiedene, so wie Bio Austria hat ja nachher noch einen höheren Standard oder ja natürlich hat eigene Auflagen noch dazu oder der Hof hat genauso eigene Auflagen noch zu, wenn ich einen Hof erliefere, aber noch andere Vorschriften einzuhalten. Mehr als wie jetzt unsere normale Bio-Verordnung in Österreich. Ja, die sind alle ziemlich, das ist europäische Verordnung, die sind immer gleich. Deswegen gibt es ja diese unterschiedlichen Kennzeichnungen. Wir sind ein Bio-Austria-Betrieb zum Beispiel, wir müssen eben die Bio-Austria-Richtlinien nachher noch zusätzlich einhalten. Zum Beispiel bei den Hühnern ist es, wird jetzt auch schon wieder ziemlich angeglichen, dass es ein Wintergarten sein muss, dass die nicht nur außen müssen, sondern wenn sie nicht außen können, einen Wintergarten haben. Das ist jetzt mit dem Tierwohl, kommt dort jetzt auch der Wintergarten dazu. Also wir unterscheiden uns immer weniger. Gell?
Wie füttern Sie Ihre Hühner? Und woher haben Sie das Futter?
Das ist eh ein großes Thema bei der Hühnermast, weil du hast ja das Mastfutter, das kriegst du auf, wir kriegen es zum Beispiel aus dem Lagerhaus. Du brauchst eine gewisse Eiweißkomponente dabei. Und da haben wir natürlich das Problem mit Soja, damit du das reinkriegst. Ich muss es ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, wo das Lagerhaus das Soja herkriegt. Habe ich mich auch jetzt nicht mehr erkundigt, muss ich ehrlich sagen. Es ist sehr viel Erbse dabei, ist auch sehr viel Bohnen haben sie jetzt dabei. Jetzt fangen sie wenigstens die Bohnen anzubauen. Und Soja ist auch ein Anteil dabei. Es ist sehr viel Mais dabei. Mais habe ich kein Problem, den haben wir eh da. Es ist genau das Getreide, was drinnen ist. Also ich würde lieber ein Futtermittel ohne Soja nehmen. Wo wir jetzt das Donausoja haben, aber das haben wir nicht alles in Österreich. Das wissen wir, das geht einfach nicht. Das ist eine Milchmittelrechnung, das geht sich nicht aus. Weil nicht nur die Hühnermast ist, was es viel braucht, das braucht auch die Rinder. Ganz viel das. Gell?
Frau Dahler, wie beeinflusst der Klimawandel Ihren Hof?
Der beeinflusst uns eigentlich sehr. Allein schon in der Fruchtfolge. Du merkst ganz genau beim Heimachen, du kommst immer entweder später rein ins Jahr. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz krass. Und der Klimawandel beeinflusst uns wirklich, wirklich stark, sage ich jetzt einmal. Auch von den Überschwemmungen, wir sind in der Nähe vom Bach. Wir merken das ganz genau. Die tiefen Böen sind gleich bald einmal. Nach jedem Regen stehen die irgendwo. Also das wird in Zukunft auf alle Fälle noch ein großes Thema werden. Getreide, wir haben heuer zum Beispiel Dinkel. Haben heuer alles Dinkel angesagt. Der Dinkel war zu vergessen. Der war verbützt durch die Regenwetter, was wir gehabt haben. Es war kein Speisedinkel mehr. Wir mussten dann das Futterdinkel hergeben. Du hast natürlich einen riesigen Verlust. Also wir haben heuer bei dem Dinkel nicht einmal das reingekriegt, was wir für den Anbau gebraucht haben.
Wir bedanken uns vielmals bei Frau Dahler für Ihr Kommen und das Beantworten unserer Fragen. Wir wünschen ihr und ihrer Familie das Allerbeste für die Zukunft. Durch den Klimawandel wird der Wasserkreislauf beschleunigt und intensiver. Trockengebiete werden aufgrund der zunehmenden Verdunstung immer trockener und feuchte Gebiete noch feuchter. Zunehmende Wetterextreme wie Hitzeperioden und Starkregenereignisse wirken sich negativ auf die Landwirtschaft aus. Abschließend können wir also sagen, dass die Landwirtschaft in Österreich viel mit den natürlichen Gegebenheiten zu tun hat. Somit ist der Weg der Ökologisierung und Verbesserung der Tierhaltung weiterzugehen. Außerdem muss die Marktposition der Bauern verbessert werden, denn Zusatzleistungen wie Urlaub am Bauernhof, Direktvermarktung und andere Formen des Nebenerwerbs werden als Einkommensbestandteile immer wichtiger. Deshalb müssen wir uns auch in der Landwirtschaft an die bereits spürbaren sowie die noch zu erwartenden Änderungen des Klimas anpassen.
Das war unser Podcast über regionale Landwirtschaft, Tierwohl und Klima. Es verabschieden sich die Schülerinnen und Schüler der AgrarHAK und wir bedanken uns fürs Zuhören.
ClimateCast, der Klimabündnis-Podcast.